einzuladen und ein bisschen Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. Und so hatten wir auch meinen besten Freund Andreas Kielwein eingeladen mit seiner Frau. Und wir haben einfach einen ganzen Tag miteinander verbracht und viel diskutiert. Das sind hochintelligente Leute. Und ich liebe es, mit intelligenten Leuten mal so richtig kontrovers zu diskutieren. Das macht Spaß. Und dann haben wir diskutiert über Gott und die Welt, über natürlich Trump, natürlich über Ökologie und Ökonomie und Spiral Dynamics und was es da so alles gibt. Und haben uns auseinandergesetzt, auch durchaus kontrovers. Aber am Ende waren wir uns in einer Sache einig. Wir waren uns einig, dass der Wind der Veränderung in diesem Jahr noch stärker wehen wird als je zuvor. Und dass wir in stürmischen Zeiten uns befinden, durch die wir irgendwie möglichst erfolgreich durchkommen wollen. Der Wind of Change. Da gab es mal ein Lied, glaube ich, oder? Wind of Change. Es ist so viel Veränderung. Und jetzt haben wir auch noch ein Wahljahr 2017. Das heißt, da wird so mancher Sturm von links und rechts uns in die Segel blasen. Vielleicht so ein Wagenknecht-Redeschwall von links, oder ein Jürgen Trittin taucht auch wieder ein bisschen von links auf, oder ein Le Pen oder ein Petri-Sturm von rechts, oder vielleicht mal eine kleine Höckeprise von ganz, ganz rechts. Und dann kommt über den Atlantik so ein Trump-Orkan auf uns zu, mit dem wir sehr beschäftigt sind, sodass wir völlig vergessen haben, dass eventuell auch von hinten so ein kleiner Finanzmarktsturm uns mal wieder treffen könnte, was relativ wahrscheinlich ist nebenbei. Aber natürlich, Martin Schulz wähnt sich in der selbstdefinierten Mitte im Auge des Sturms. Wie auch immer, ja, politische Geschehen ist ja nicht das Einzige, was uns irgendwie beschäftigt. Und ich möchte einfach am Anfang so ein paar in diese stürmischen Zeiten, in denen wir uns befinden und wo wir fragen, wie kommen wir durch? Vielleicht auch ganz persönliche stürmische Zeiten, wo du drinsteckst. Wenn ich nur an unsere älteste Sohn mit seiner Familie denke, die sind erst vor anderthalb Jahren umgezogen aus Baden-Württemberg, wo ich herkomme, wie man nicht schwer hören kann, sind sie umgezogen in der Nähe von Wolfsburg. Aus beruflichen Gründen haben sie schön eingerichtet ins Häuschen, alle Bekanntschaften und Beziehungen wieder aufgebaut, Gemeinde gefunden und alles. Und dann wurde die Firma aufgekauft von einer größeren Firma nach anderthalb Jahren und sagt, Herr Winkler, Sie können bleiben, aber dann müssen Sie nach Berlin ziehen. So haben sie sich beredet und sagt, also sind sie nach Berlin gezogen, haben sich jetzt am Rande von Berlin ein Häuschen gekauft, ein altes Häuschen, und wollte es in Eigenleistung umbauen. Ich sage, Jungs, ja. So viel Veränderung, so in der Rush-Hour des Lebens, geht vielleicht manchen auch so. Also diese ganz persönlichen Herausforderungen und Stürmen, wo man drin sind, vielleicht in Krankheitsstürmen, vielleicht in finanziellen Herausforderungen, in Beziehungskonflikten, wo wir manchmal drinstehen, das sind ja eigentlich schon Dinge oftmals genug im Leben, oder? Aber wir befinden uns auch in einer Zeit, und ich will es nur mal kurz ein bisschen aufleuchten lassen, in einer Zeit, wo ganz viel Veränderung in der Gesellschaft passiert. Und ich habe mal nur ein paar rausgenommen. Es ist kein Seminar jetzt über Zukunft. Aber ich beschäftige mich sehr viel auch mit den Dingen, was verändert sich, weil ich ja auch in Beratungskontexten bin, in Gemeinde und in Wirtschaft. Und es ist schon sehr wichtig, ein bisschen zu verstehen, was geht eigentlich in unserer Zeit ab. Und wenn wir nur mal so uns bewusst machen, der Gender-Shift, der im Moment stattfindet, in der Umgestaltung der Gesellschaft. Und das ist nicht nur die Frage über Homosexualität und Lesbentum und all das, was immer ganz vorne steht, sondern im Grunde geht es um eine Neudefinition von Rollen. Wer sind wir eigentlich als Frauen, als Männer? Wie sind die Beziehungsfelder? Familie spielt gar nicht mehr die große Rolle, wie das über all die Jahre und Jahrhunderte teilweise war. In Großstädten, sagen wir mal mit 500.000 Einwohnern, gibt es über 50% Single-Haushalte. Weitere 25% sind Zwei-Personen-Haushalte und nur ungefähr 25% sind Drei- und Mehr-Personen-Haushalte. So Familie oder wo mehr Menschen zusammen wohnen und leben, nimmt immer mehr ab. Was bedeutet das auch für unsere Familiensituation? Was bedeutet das in der Frage, wer sind wir als Männer und Frauen? Wisst ihr, dass 1977 war es noch notwendig, dass wenn eine Ehefrau einen Job annehmen wollte, musste sie um Erlaubnis bei ihrem Ehemann fragen. Das heißt, da brauchte sie die Unterschrift vom Ehemann, um einen Job, kann man sich kaum noch vorstellen, ja. Um Definition. Es ist nicht eine Frage der Wertung im Moment, sondern einfach, wie sich unsere Gesellschaft wandelt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Oder ich habe jetzt hier mal diese, da gehöre ich ja dazu, diese Silver Society, ja, also die Silberrücken. Ja. Gibt es auch ein paar, ich sehe die grauen Haare unter uns. Wir müssen uns einfach auch mal bewusst machen, die, ich will mal durchaus sagen, auch Überalterung unserer Gesellschaft. Wenn ich in meine theoretische Rente komme, in 10 Jahren ungefähr, also zumindest ist es so berechnet worden von der Rentenkasse, dann wird jeder Vierte in unserem Land älter als 65 sein. Wir sind viele. Ja. Unsere, meine Generation. So, wenn wir in Rente kommen, dann gnade euch Gott. Ja. Wenn ihr jünger seid, das heißt, 2 Arbeitnehmer müssen dann einen Rentner tragen, wenn das so weitergeht. So, die Renten sind sicher, könnt ihr euch noch erinnern, Dr. Blüm, der hat den Satz nicht zu Ende gesprochen, der vollständige Satz heißt, die Renten sind sicher nicht ausreichend. Ja. So, wir kommen auch hier in veränderte Zeiten. Natürlich werden wir auch alle wesentlich älter. Meine Frau arbeitet in einem Seniorenstift mit ungefähr 600 Bewohnern. Über 200 davon sind älter als 90 Jahre. Und den meisten geht es richtig gut. So, da ändert sich ganz schön viel. Ja, dieser Veränderungsprozess, was tut es mit einer Gesellschaft? Wie müssen wir uns neu definieren? Was tut es mit uns als Gemeinden? Wie denken wir überhaupt in der Zeit? Denken wir immer noch, mit 65, 66, 67 Jahren gehe ich in die Rente, da arbeiten wir drauf zu und dann habe ich mein Gärtchen und dann pflanze ich meine Erdbeeren oder was weiß ich, was wir machen. Hey, das geht dann noch 30 Jahre. Hoffentlich haben wir eine sinnstiftende Arbeit gefunden. Hoffentlich haben wir etwas, wo uns mehr beflügelt, als irgendwie in die Rente zu gehen und von der Arbeit ruhen zu können. Was tut es mit einer Gesellschaft? Sind wir darauf eingestellt? Digitalisierung, Industrie 4.0, schon mal gehört? Das ist gar nicht die Frage von diesen ganzen digitalen Veränderungen, sondern die Zunahme der Geschwindigkeit wird das Erstaunliche sein. Weil wenn wir in ein paar Jahren, ich in dem selbstfahrenden Auto sitze, während ich mit meinem iPhone zu Hause anschalte, dass dann die Heizung hochgeht, dass der Küchencomputer das Essen kocht, bis ich heimkomme, der Kühlschrank hat dann schon wieder nachbestellt, was irgendwie verkocht wurde. So, das läuft dann ungefähr so, das ist Internet of Things, die Digitalisierung der Gesellschaft. Dann denkt man, und es gab Leute, die sagen, das ist das Ende der Arbeit. Es wird uns wieder so gehen, wie damals den griechischen Philosophen, die Zeit hatten zu philosophieren auf den Marktplätzen, während die Sklaven die Arbeit getan haben. So wird es wieder werden, sagen manche. Nee, sondern es wird alles schneller. Denn während ich im Auto jetzt Zeit habe, ich muss nicht mehr selber fahren, kann ich ja Nachrichten bearbeiten, kann ich Dokumente bearbeiten, kann ich telefonieren? Erwartet man von mir, dass meine Arbeit schneller erledigt wird? Und wenn ihr gedacht habt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo eine hohe Geschwindigkeit ist, dann wartet mal, was noch auf uns zukommt. Ja, die Geschwindigkeit wird noch mal deutlich schneller. Stürmische Zeiten. Wie kommen wir da durch? Sicherheit wird natürlich ein großes Thema sein. Durch die ganze Flüchtlingsthematik, das ist eigentlich nicht die Ursächlichkeit, aber insgesamt die Emotionalität, das Gefühl von so vielen Dingen, die auf uns einströmen, der unsichere Weltordnung oder keine Weltordnung, die wir haben. Früher, da wussten wir wenigstens noch, wer unser Feind ist. Wissen wir ja nicht mehr. Ja. Da war die Welt noch geordnet. Und jetzt ist sie irgendwie in Unordnung geraten. Es gibt noch keine neue Weltordnung seit 1989. Und es gibt das Gefühl auch von, wir wissen nicht, was kommt. Was wird wohl als nächstes passieren? Und die Nachrichten überfluten uns. So, es entsteht ein Gefühl von Unsicherheit. Und deshalb wird das Thema Sicherheit, werdet ihr auch merken, jetzt in den ganzen Wahlauseinandersetzungen wird das Thema Sicherheit eine große Rolle spielen. Und wir haben heute Morgen schon so viele schöne Lieder gesungen. Wo ist denn unsere Sicherheit begründet? Aber da kommen wir noch dazu. Erlaubt mir auch, weil ich nun mal Gemeindeberater bin, auch ein paar Takte zu sagen über stürmische Zeiten, wo wir auch als Kirche, vor allem auch als Freikirche in unserer Zeit stehen. Es ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber in Deutschland, die freikirchliche Szene, zu der ihr auch gehört, sind nur ungefähr 500.000 Menschen in unserem Land, die sich einer Freikirche oder einer freien Gemeinde angeschlossen haben. Damit eine Freikirche funktioniert, so wie das hier der Fall ist, mit Kinder und Jugend und Pfadfinder und Pastor und Gemeindezentrum und was es da alles so dazu braucht, muss eine Gemeinde mindestens 100 Mitglieder haben. Aber 80% der freikirchlichen Gemeinden haben weniger als 100 Mitglieder, im Durchschnitt 65. Ihr wisst gar nicht, was für eine tolle Gemeinde ihr seid. Gestern war ich wieder mit Gemeinden aus unterschiedlichen Hintergründen, 10, 12 Gemeinden, die da zusammen waren. Und die meisten waren sehr, sehr klein, die Gemeinden. Und die leiden furchtbar. Wie sollen wir überleben? Wie sollen wir es schaffen? Der Standard wird immer höher, die Erwartung an Musik, an Verkündigung, an Ausstattung wird immer höher. Die Möglichkeit der Einzelnen mitzuarbeiten in der Gemeinde wird immer weniger. Es entsteht hier eine Schere, wo viele sehr, sehr drunter leiden. Und viele setzen sich ein mit höchster Energie und Kraft für ihre Gemeinde. Und das ist toll und super. Vielen Dank für alle, die sich einsetzen, dass hier das Evangelium lebendig sein kann, dass Menschen zum Glauben finden und im Glauben wachsen können, dass wir uns miteinander tragen, dass wir stehen in dieser Zeit. Auch in dieser Zeit, die freikirchliche Szene, auch die kirchliche Szene, Menschen, die im Glauben stehen, haben es auch nicht ganz so einfach, in einer Welt zu bestehen, die postchristlich geworden ist, wo man sich nicht mehr im Allgemeinen an die Maßstäbe des Wortes Gottes hält. Wo vieles in Frage gestellt ist und wir plötzlich unsere Kinder, unsere Jugendlichen, aber auch wir Erwachsenen in Auseinandersetzungen stehen. Wie leben wir in dieser Welt die Überzeugungen, die wir haben vom Wort Gottes? Und es ist noch wichtiger, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, einander stärken, ermutigen, Orientierung geben, beten miteinander, Gottesdienst feiern miteinander zur Stärkung unserer Identität. Ich gratuliere euch zu eurer Gemeinde. Aber komm, jetzt gehen wir ins Wort Gottes. Stürmische Zeiten, und wir könnten den ganzen Tag füllen mit vielem, wo wir spüren und merken, wie kommen wir da irgendwie durch? Wie soll das alles funktionieren? In all diesen Fragestellungen kam ich am Anfang des Jahres auf ein Wort, das mir begegnete aus Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Und da heißt es von dieser ersten Gemeinde, dieser jungen Gemeinde, hieß es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Und dieses Wort kam zu mir, ich musste mich mit dem Wort auseinandersetzen und es hat mich aufgeregt, dieses Wort. Sie blieben aber beständig. Das klingt so, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ach, wie ich das mag, ja, diese Blockadehaltung, so haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. In Zeiten, wo so viel Veränderung notwendig ist, sie blieben aber beständig. Er hat mich aufgeregt, der Text. Und doch sollte ich über diesen Text mich auseinandersetzen und zu einer Lösung finden. Also habe ich mal ein bisschen den Kontext angeguckt in der Apostelgeschichte. Und ich stelle fest, wow, diese junge Gemeinde war in extrem stürmische Zeit. Damals, so ungefähr 30 nach Christus, Jerusalem politisch sehr herausgefordert. Nicht viel später kam eine Hungersnot über Jerusalem. Das heißt, die hatten nicht mehr genug zu essen. Das war wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Und dann die junge Gemeinde stand in Auseinandersetzung mit den religiösen Führern des Landes. Sie mussten fliehen, sie waren verfolgt. Teilweise wurden sie ins Gefängnis gesperrt. Das waren stürmische Zeiten. Und dann steht da mittendrin dieser Satz, sie aber blieben. Und ich dachte, oh, könnte das Wort vielleicht doch für stürmische Zeiten sein? Vielleicht könnte es Bedeutung uns geben. Und in diesem Ringen und Nachsinnen gab mir Gott ein Bild, ein Beispiel eines Segelbootes. Stürmische Zeiten. Ich war zweimal in meinem Leben segeln. Einmal im Mittelmeer, da haben wir uns so, waren wir mit einer anderen Familie im Urlaub und haben uns so eine Jolle da ausgeliehen und gesagt, komm, wir gehen ein bisschen segeln raus aufs Mittelmeer. Und mein Freund ist ein guter Skipper, also sind wir da rein. Und schon bei der ersten Kurve, ja, wo wir eine Wende versucht haben, kippte das Boot. Und da sind heute noch meine Schuhe und mein Geldbeutel unten im Mittelmeer. Ja. Irgendwie sind wir dann wieder zurückgepaddelt. Das war das eine Mal. Das zweite Mal ist noch gar nicht so lange her, sind wir auf dem Bodensee mit der gleichen Familie, mit dem gleichen Ehepaar, in dem wir befreundet sind, sehr guter Skipper, waren wir auf dem Bodensee segeln. Und es kam ein Sturm auf, unglaublicher Sturm. Und wir lagen so 45 Grad mit dem Segelboot da im Wasser und schossen über den Bodensee. Mir wurde speiübel, aber wir sind nicht gekentert. Warum? Das erste Boot hatte keinen Kiel und kein Schwert. Das zweite Boot auf dem Bodensee hatte so ein Kiel. Schwert. Gibt es Segler unter uns? Könnt ihr euch melden, ist keine Sünde. Ja. Okay. So, ich habe mir sagen lassen, dieser Kiel oder Schwert, also der Kiel, im Grunde das, was hier schwarz ist, das ist ungefähr ein Drittel des Gewichtes vom Segelboot. Und es gibt dem Segelboot Tiefe. So dass, wenn der Sturm kommt, dann kann sozusagen, liegt das Boot immer noch gut im Wasser und kann sogar den Sturm mitnehmen und Geschwindigkeit aufnehmen und muss sich nicht fürchten zu kentern, weil es gut gebaut ist. Und als ich so drüber nachdachte und dieses Bild in mir auftauchte, dann dachte ich, wow, sie blieben aber beständig in diesen vier Dingen, gibt der Gemeinde und gab der Gemeinde, gibt vielleicht auch unserem Leben Tiefe, Tiefgang. Und wenn stürmische Zeiten kommen, müssen wir nicht das Segel einholen und hoffen, dass es irgendwie vorübergeht, sondern wir können sogar in diesen stürmischen Zeiten, wenn wir Tiefgang haben in unserem Leben, können wir den Sturm mitnehmen und Geschwindigkeit aufnehmen. Und es bringt uns nicht um und es wird uns nicht, wir werden nicht kentern und scheitern im Leben, sondern wir kommen ans Ziel. Da dachte ich, wow, das ist spannend, das ist interessant. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt und jeder dieser Punkte ist eine Predigt in sich wert. Aber nur ein paar Gedanken. Vielleicht auch mal so kurz für dich drüber nachzudenken. Was gibt deinem Leben Tiefgang? Was gibt deinem Leben Stabilität? Wenn die stürmischen Zeiten kommen, wirst du hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre und Meinung? Oder hast du Tiefgang in deinem Leben? Und ich schlage vor, diese vier Dinge, die hier stehen, dass die unserem Leben, auch unserem Gemeindeleben, aber auch persönlich unserem Leben, unserem Familienleben Tiefgang geben, sodass wir mit diesem Tiefgang durch stürmische Zeiten kommen. Erstens, ich beginne mal mit dem Thema Abendmahl. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Das ist Abendmahl, was da dahinter steckt. Da dachte ich, warum das Abendmahl? Sie blieben beständig im Abendmahl. Das Abendmahl spricht von unserer Identität, unserer neuen Identität, die wir haben in Jesus Christus. Das Abendmahl greift im Grunde ganz zurück auf das Pessachfest, das jüdische Pessachfest, welches daran erinnert, dass Gott das Volk Israel herausbefreit hat aus 400 Jahren Versklavung unter Ägypten. Und mit mächtiger Hand hat er sie herausgerettet. Und wisst ihr noch, damals in dieser Geschichte wird uns erzählt, als der letzte Tag kam, wo Gott sie herausbefreien würde aus der Hand Ägyptens, dann sagte er zu ihnen, schlachtet ein Lamm. Jede Familie schlachtet ein Lamm. Und das Blut des Lammes streicht ihr auf die Pfosten, Türpfosten eures Zuhauses. Und dann gehen alle hinter das Blut. Und ihr feiert miteinander, esst und trinkt. Und ihr werdet sicher sein hinter dem Blut. Und der Engel des Todes musste dran vorbeigehen an jedem Haushalt, wo das Blut war. Und Jesus greift auf dieses zurück und sagt, das ist nun der neue Bund. Gott hat damals mit dem Volk Israel einen Bund gemacht und gesagt, ich schütze euch, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Ihr seid sicher bei mir. Und jetzt sagt Jesus, der neue Bund in meinem Blut. Als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, sein Leben hingegeben hat und auferstanden ist zu einem neuen Leben, gab er uns diese Sicherheit. Das ist ein großes Thema. Aber was ist unsere Zugehörigkeit? Wer ist unser Gott? In wem sind wir sicher? Wir haben als Familie, oftmals machen wir heute noch als Ehepaar, jetzt sind unsere Kinder alle aus dem Haus, aber wir haben immer wieder auch miteinander das Abendmahl gefeiert. Denn im Abendmahl erinnern wir uns daran, wer wir wirklich sind. Wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Er ist unser Gott. Und ich habe oftmals den Kelch über meiner Familie hochgehalten und gesagt, das ist der neue Bund, das ist das Blut Jesu Christi über meinem ganzen Haus. Jede Macht der Finsternis, jedes Todbringende muss an meinem Haus vorbeigehen. Hier ist das Blut des Lammes an meinen Türpfosten. Hier ist Jesus Christus der Herr. Und ich komme aus einer Familie, das ist nicht möglich, jetzt ins Detail zu gehen, wo Tod und Krankheit unsere Familie niedergestreckt hat, meine Herkunftsfamilie. Meine Mutter ist an Krebs verstorben, mein Vater hat sich das Leben genommen, mein jüngster Bruder hat sich vor den Zug geworfen. Wir sind eine Familie mit Krankheit und Tod. Und es fing an in meiner Familie, in meiner eigenen Familie, dass Krankheit und Tod sich ausbreiten wollte. Und irgendwann habe ich verstanden, welche Kraft darin liegt, dass Jesus mein Herr ist. Und ich habe dieses Abendmahl gefeiert mit der Familie und sagt, der Tod wird in unserer Familie keine Kraft mehr haben. Das Blut, um in diesem Bild zu sein, das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi ist an meinen Türpfosten. Hier kommt der Tod nicht rein. Feiert das Abendmahl, wisst, wer ihr seid in Jesus Christus. Das gibt eurem Leben Tiefgang und ihr werdet nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Definition, wer du denn bist. Du bist ein für alle Mal definiert in Jesus Christus. Geborgen und sicher in seiner Hand. Was für ein Tiefgang, wenn wir wissen, wer wir sind. Identität. Zweitens, die Lehre der Apostel. Haben wir feste Überzeugungen? Sind wir fest im Wort? Paulus sagt mal, dass wir nicht hin und her geworfen werden sollen von jedem Wind der Lehre. Auch deshalb kommen wir doch als Gemeinde zusammen, dass wir uns vertiefen im Wort. Darf ich das mal so sagen? Es reicht nicht aus, wenn wir tolle Gottesdienste miteinander feiern, sondern dass wir verwurzelt sind im Wort Gottes. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Denn was greifen wir zurück, wenn es im Leben stürmisch wird? Was gibt uns Sicherheit? Wir haben das heute Morgen gehört in dem Video. Ja, einfach mal so kurz, zack, 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 4 Worte. Das ist die Wahrheit, also bin ich fröhlich. Cool, oder? So, weil das Wort in uns lebendig geworden ist, weil der Heilige Geist das Wort in uns lebendig macht, weil wir uns immer wieder ermutigen mit dem Wort Gottes, einer an den anderen, uns erinnern an die Verheißungen unseres Gottes, die Ja und Amen sind in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Und auch nicht nur die Worte, die vielleicht wir gerade im Moment so als schmackhaft empfinden, sondern die ganze Tiefe und Weite des Wortes Gottes, der Reichtum seines Wortes, der uns Substanz gibt. Ich bin manchmal bei Beerdigungen dabei. Wenn ich sie selber halten kann, dann bin ich dankbar. Manchmal ist man dabei und wenn es dann keine christliche Beerdigung ist und es wird irgendein Gedicht gelesen oder irgendwas, denke ich, das ist so leer, es ist so hohl. Und wenn du dann Psalm 23 liest oder irgendwas, boah, dann merkst du, welche Kraft da drin ist. Ja? Welchen Tiefgang das Wort in unserem Leben gibt, wie es eine feste Überzeugung und Verankerung in unserem Leben ist. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das Wort gibt uns Tiefgang, das Wort Gottes. Gemeinschaft, dritter Punkt. Sie blieben beständig in der Koinonia, das ist die teilende Gemeinschaft. Im Grunde geht es hier um verlässliche Beziehungen. Ich bin ja auch in der Wirtschaft unterwegs und habe vor einiger Zeit mit einem Geschäftsführer gesprochen, einem Unternehmer. Der ging durch stürmische Zeiten. Und als er durch war, dann habe ich ihn gefragt, wer ist denn nun zu dir gestanden? Wie viele Leute waren es denn, die verlässlich waren? 3 oder 4? Wenn es stürmisch wird in deinem Leben, dann merkst du auch, wenn du dich verlassen kannst. Sie blieben beständig in ihren Beziehungen. Bist du ein verlässlicher Partner? Also nicht immer zu den anderen, wo sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann. Bin ich ein verlässlicher Partner? Ist mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein? Wenn ich zu was zugesagt habe, stehe ich dazu? Bin ich ein verlässlicher Partner in der Familie, in der Ehe? Ein verlässlicher Partner in der Mitarbeit, in der Gemeinde, in Geschäftsbeziehungen? Wo sind die Leute, auf die man sich setzen und verlassen kann? Sie blieben beständig. Und wir spüren schon, wenn es stürmische Zeiten gibt, dann ist vielleicht nicht mehr das Entscheidende, wo ist es ein bisschen angenehmer oder unangenehmer oder wo verdiene ich einen Pfennig mehr oder weniger, sondern dann wird es darauf ankommen, wer steht zu mir. Und wir wissen es ganz genau. Und in so Zeiten des Sturmes, dann kannst du keine Partnerschaften mehr knüpfen, dann müssen sie da sein. Die müssen wir zu in guten Zeiten knüpfen. Und als Gemeinde lernen wir in den guten Zeiten verlässliche Beziehungen miteinander zu haben. Wir stehen zueinander. Da brauchen wir nicht erst eine Christenverfolgung dazu. Sondern wir stehen zueinander. Wir haben einander lieb. Wir achten einander höher als uns selbst. Verlässliche Partner, sie blieben beständig. Und ich glaube, wir spüren das schon, wenn wir das so hören, dann merken wir, wow, das gibt Tiefgang. Da kann ein Sturm kommen, da kann es auch mal schwierig werden. Da kommen wir durch. Verlässliche Nachbarschaft. Wie angenehm, wenn du Nachbarn um dich herum hast, die verlässlich sind. Oder du bist ein verlässlicher Nachbar. Sie blieben aber beständig. Wie kostbar sind solche Beziehungen. Und ihr spürt schon, wie dieses Wort uns Tiefgang gibt und sagt, ja, lass uns so bauen, lass uns so leben. Und der letzte Punkt, Gebet. Sie blieben aber beständig in den Gebeten. Gebet ist unser Kraftzentrum. Im Gebet, da docken wir an in diesen ewigen Gott. Es ist Christus in uns. Es ist diese Kraft und Stärke, die wir haben in Jesus Christus. Die lebendige Beziehung mit ihm. Wenn wir beten, dann spüren wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir bringen die Dinge, die uns bewegen, vor den Herrn. Und wir hören die Stimme unseres Gottes im Gebet und nehmen sie mit hinein in unser Leben. Gebet ist ein wichtiges Kraftzentrum. Wo lernen wir das Gebet? In der Gemeinde, im Miteinander. Da trainieren wir, damit wir im Sturm des Lebens dann in einer lebendigen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus stehen. Manchmal macht es mir Freude, einfach mal zuzuhören in Gebetsgemeinschaften, was die Menschen so beten. Du lernst unglaublich viel über Menschen, wenn sie beten. Oh Herr, du siehst, du weißt. Und dann wird gejammert in ein Loch rein im Gebet. Und dann denke ich, puh, das ist nicht sehr erbaulich. Ist der Glauben, ist Zuversicht? Wie ist unsere Gottesbeziehung? Haben wir verstanden? Mose sprach, er sprach mit dem Herrn, wie ein Freund mit einem Freund redet. Herr, ich muss mich mit dir ausstellen. Oder denk an Abraham, der gestritten hat mit Gott über Sodom und Gomorra. Sag, Herr, das kannst du nicht untergehen lassen, das geht nicht, Herr. Und der Herr lässt sich mit sich reden und verhandelt mit Abraham. Was sind das für Gebete? Was für einen Unterschied macht es, wenn Christen miteinander beten und sagen, mit Gott verhandeln und sagen, Herr, du musst hier was tun. Bei uns an der Arbeit, so geht es nicht weiter. Bei uns in der Familie, das kann nicht sein. Herr, bring uns durch den Sturm. Herr, gib uns Weisheit, gib uns Erkenntnis. Denk an Paulus, als er im Sturm war, dann war er in der Tiefe des Bootes und hat gebetet, während die anderen in Panik fast über Bord gegangen sind. Und er ging nach oben und sie haben mit ihm geredet und er sagte, der Engel des Herrn stand bei mir, keiner von uns wird umkommen. Wow, wenn wir Beter an Bord haben. Du bist der Beter. In deinem Unternehmen, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Gut, dass du auf Gott hören kannst. Gut, dass du eine lebendige Gemeinschaft hast mit dem ewigen Gott, der dann in Zeiten des Sturmes zu dir steht und das Wort der Gnade und das Wort der Kraft dir gibt. Und du sprichst es aus und die Menschen spüren und merken, da kommt Tiefe, da kommt Überzeugung, da kommt Kraft. Da hat einer angedockt an die Ewigkeit. Da hat einer Kontakt mit einer anderen Kraft als der nur unseren. Fachkompetenz, ihr Lieben, wird in Zeiten des Sturmes nicht ausreichen. Und ich liebe Fachkompetenz. Sondern, ob wir in unserer Identität sicher sind, wissen, wer wir sind in Christus. Ob wir gefestigt sind in den Überzeugungen des Wortes Gottes. Ob wir verlässliche Beziehungen und Partnerschaften leben. Und ob wir in einer lebendigen Gebetsgemeinschaft mit unserem Gott stehen. Das gibt unserem Leben Tiefe und so werden wir durch was für Stürme auch immer nicht nur durchkommen, sondern wir werden den Sturm mitnehmen. Und so wie Jesus sagt, fahrt hinüber ans andere Ufer. Die Geschichten lassen wir jetzt weg. Ich glaube, ich spüre es gut, zum Ende zu kommen. Jesus sagt zu den Jüngern, fahrt hinüber ans andere Ufer. Und wenn Jesus sagt, fahrt hinüber, dann werden wir dort auch ankommen, oder? Und wenn Jesus zu dir gesprochen hat und sagt, gib dir eine Berufung, er gibt dir eine Lebensrichtung, er wird Anfang und Vollendung deines Lebens sein. Er ist Anfänger und Vollender deines Glaubens. Der mit uns das gute Werk begonnen hat, der wird mit uns auch vollenden. Wenn er gesagt hat, ich komme mit dir an, dann wird er mit uns durchgehen. Egal wie der Sturm ist, egal was passiert, egal was die Medien uns sagen, egal was um uns herum passiert, dann werden wir das mitnehmen und wir werden segeln durch diese Zeit miteinander. Und Stabilität haben. Aber lasst uns nicht nur über die Schönheit des Bootes nachdenken und über das Design des Lebens. Alles toll. Sondern lasst uns auch den Tiefgang bauen in unserem Leben. Den Tiefgang in unserer Gemeinschaft, den Tiefgang in unseren Unternehmungen, den Tiefgang in unserer Gemeinde. Dann werden wir sicher durch diese Zeit kommen und ankommen, wo Jesus uns hin befohlen hat. Amen. Ich möchte noch gern mit euch beten. Wie wunderbar, Herr, dass wir dich als unseren Heiland, als unseren Herrn und Erlöser kennen dürfen. Und ich spüre im Gebet, dass der ein oder andere von euch auch sagt, ja, diesen Tiefgang habe ich nicht. Und deshalb habe ich Angst in diesen stürmischen Zeiten. Aber du hast heute gehört, das Wort des Herrn, du hast heute gehört die Lieder, die gesungen wurden. Und es hat dein Herz bewegt und berührt. Bitte komm nachher und lass mit dir beten. Mach das fest in deinem Herzen und sag, ich will auch diesen Tiefgang in meinem Leben haben. Ein lebendiger Glaube. Heute ist dein Tag, heute ist dein Moment, wo ein Neustart ist, wo Tiefe in deinem Leben ausgebaut wird. Vater, ich danke dir. Du bist der Herr der Stürme. Dir geht nichts außer Kontrolle. Sei es ganz persönliche Dinge, die uns bewegen und beschäftigen oder Veränderungen in unserer Gesellschaft oder Umstände im Gemeindeleben und im kirchlichen Leben in unserer Welt. Das hast du alles im Griff, Herr. Aber wir beten, oh Gott, dass du uns stärkst und verwurzelst in dem, was wirklich Tiefe gibt in unserem Leben. Dass wir nicht hin und her geworfen werden, dass wir nicht kentern im Leben und uns wieder mühsam aufraffen müssen, sondern dass die Stürme uns nicht ängstigen können, sondern zu unseren Chancen werden. Danke, Herr, dass du uns gefunden hast. Danke, dass wir glauben können. Und wir sagen, hier sind wir, Herr. Fülle unser Herz neu mit deiner Gegenwart. Stärke uns im Gebet. Mach dein Wort lebendig in unserem Herzen. Hilf mir, ein verlässlicher Partner zu sein in den Beziehungen, wo du mich hineingestellt hast. Und wir sprechen noch mal aus über unserem Leben, der das gute Werk mit uns begonnen hat. Der wird es auch vollenden. Dank sei dir, Herr. Amen.